Guten Morgen. Ich han ja überlad, ob ich schück die ganze Zickolschkalle, aber ich befürchte, die Hälfte versteht mich dann nicht mehr. Machen wir es dann doch heute auf Hochdeutsch, auch wenn wir tatsächlich mitten im Karneval sind. Andrea hat das Thema schon genannt. Das Leben ist zu kurz, um das Beste zu verpassen. Und ich lese uns dazu einen Bibeltext aus dem 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich habe schon etliche Predigten über diesen Text gehört. Ich habe aber festgestellt, ich habe ja seit einigen Jahrzehnten einen Computer, ich habe aber festgestellt, dass dieser Text ja mir offenbar immer Angst gemacht hat. Ich habe selten oder gar nicht darüber gepredigt. Wir begegnen hier zwei Schwestern, Maria und Martha. Und wir erleben, dass diese beiden, ja ich würde mal sagen, irgendwo Hand in Hand arbeiten. Lukas erzählt das so ganz locker, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Aber so locker war das gar nicht. Das war schon etwas außergewöhnlich. Zwei alleinstehende Frauen in einem kleinen Dorf beherbergten mal gerade ja mindestens 13 Männer. Da hatten die Nachbarn wahrscheinlich ein interessantes Gesprächsthema. Aber das war Martha scheinbar egal. Sie wollte Jesus und seine Leute bei sich haben. Ein Kapitel vor diesem Ereignis erzählt Lukas, dass Jesus zu einem Menschen, der ihm nachfolgen wollte, sagte: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. So einen Ort, wo Jesus und seine Leute ihr Haupt hinlegen konnten, will Martha ihnen bieten. Sie setzt sich dabei über gesellschaftliche Konventionen hinweg. Und sie ist eine großartige Gastgeberin. Da hört man regelrecht das Klappern der Töpfe und Pfannen in der Küche. Da können Jesus und die anderen sich auf ein leckeres orientalisches Essen freuen. Und Maria, die andere der beiden Schwestern, setzt sich zu ihnen. Vielleicht kann Maria gar nicht kochen. Vielleicht liegt es ihr einfach mehr, den Gästen nahe zu sein, sich mit ihnen zu unterhalten, ihnen zuzuhören. Das ist ja eigentlich auch komisch, wenn man irgendwo zu Gast ist und keiner von den Gastgebern ist da. Die sind alle in der Küche, so war es ja eben nicht. Eigentlich ist das doch so, wie es ist, super. Zwei Schwestern, ein Team, das sich die Aufgaben teilt, Hand in Hand arbeitet. Jesus ist mit seiner Mannschaft bei ihnen untergebracht. Vielleicht kommen ja auch Menschen aus dem Dorf dazu und er redet zu ihnen. Vielleicht sind es auch nur die Jünger, die Jesus lehrt. Jedenfalls Martha dient ihnen. Sie bereitet wohl die Schlafplätze und das Essen vor. Da gibt es viel zu tun. Ganz anders als ihre Schwester Maria. Die eine steht in der Küche, die andere sitzt bei den Gästen. Das ist doch prima. Vielleicht könnte man denken, gabenorientiertes Handeln. Jede macht das, was sie kann und was sie gerne macht. So ist das. So ist das immer. Die einen stellen Stühle und Tische auf, die anderen führen wichtige Gespräche. Die einen backen Kuchen, die anderen predigen. Die einen holen Menschen ab, die kein Auto haben und mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Ziel nicht erreichen können. Die anderen kümmern sich um Technik, Musik, und so weiter und so weiter. Wichtig ist das ja wirklich alles. So geht das. Und die Schwestern machen das hier ja eigentlich gut. aber Martha fühlt sich allein gelassen. Ja, und an dieser Stelle kommt dann der Prediger, also heute ich, in einen gewissen Konflikt. Der erste Eindruck ist natürlich, wenn man so Marthas Beschwerde hört, klar, das ist nicht fair. Das Jesus-Team ist zu Gast bei beiden. Und die eine schafft und die andere sitzt eigentlich nur da und hört zu. Richtig, da sollte Jesus doch mal die Partei der fleißigen Martha ergreifen. Tut er aber nicht. Man hat den Eindruck, im Gegenteil, er ergreift Partei. Und er wird sogar zu Marias Fürsprecher. Sie hat das gute Teil erwählt, stellt er fest. Das soll man ihr nicht nehmen. Aber kann man dieses Ereignis zu einem Lehrstück über gelingendes und misslungenes Miteinander machen? Über Fleiß und Faulheit, Aufopferung und Egoismus? Das ist ja oft der Fall. Aber ich glaube, da müssen wir uns die beiden mal ein bisschen näher anschauen. Jo, die hatten wir schon. Da haben wir Maria. Es wäre meines Erachtens ein totales Missverständnis, Maria vorzuwerfen, sie sei faul. Sie kümmere sich nicht um das, was da geschehen muss. In Johannes 12 wird von einem Besuch Jesu, einem anderen Besuch bei Maria und Martha erzählt. Hier nicht lange nach dem Tod ihres Bruders Lazarus, den Jesus wieder zum Leben erweckt hatte. Da kommt Maria und salbt Jesus die Füße mit qualitativ sehr hochwertigem Öl. Sie macht also etwas, um ihren Gast, ihre Gäste zu bedienen. Auch hier beschwert sich jemand. In diesem Falle ist es allerdings der Finanzverwalter des Jesus-Teams, der heißt Judas, ist dann zu ziemlich schlechter Prominenz gekommen. Er ist der Meinung, das Geld für das Öl hätte ja auch anders angelegt werden können, zum Beispiel für die Armen, sagt er. Aber ich zitiere aus Johannes 11, Vers 26, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Das gab's auch schon vor 2000 Jahren. Jesus antwortete ihm darauf unter anderem mit einem Satz, der vielleicht auch für die Situation zwischen Maria und Martha Bedeutung hat. Da sagt er, Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Maria war anders als Martha. Sie machte Dinge anders. In Vers 39 kann der Satz, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu, auch lauten, sie setzte sich auch dem Herrn zu Füßen. Was dann nichts anderes heißt, als dass Maria mit Martha zusammenarbeitete, sich dann aber auch setzte, um Jesus besser zuhören zu können. Und dann haben wir Martha, die andere. Martha würde ja auch gerne zuhören, aber das geht ja nicht. Jemand muss doch hier den Haushalt machen. Da ist ja ein besonderer Gast und dann muss es doch auch was Besonderes sein. Ach, und da muss ich noch was machen und wie viele sind wir überhaupt? Oh wei, oh wei, oh wei, wie kriege ich das alles bloß hin? Sieht Jesus denn nicht, dass ich das alleine nicht schaffen kann? Jesus, tu doch mal was, sag meiner Schwester, sie soll mir helfen, sonst kommt nichts Ordentliches auf den Tisch. Und dann antwortet Jesus, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, du beunruhigst dich. Und das Wort bedeutet auch Trubel oder aufgeregtes Durcheinanderlaufen. So sah das wohl aus in der Küche. Da wurde Trubel gemacht. Da rannte eine Frau wie wild herum und wusste nicht, wie sie das alles schaffen soll. Jesus sagt, Martha, komm mal runter. Keine Panik. Martha lässt sich gefangen nehmen von den Anforderungen, die das Erscheinen der Gäste mit sich zu bringen scheint. Jesus freut sich wirklich auf den Aufenthalt bei Freunden. Er nimmt die Gastfreundschaft auch gerne in Anspruch. Martha sieht in ihm aber nur den, für den sie sorgen soll, dem sie dienen muss. Hat sie daran gedacht, dass vielleicht er ihr etwas geben will? Verpasst sie das, wodurch sie bereichert werden kann? Entgeht ihr eventuell das Beste, was Jesus ihr geben will? Der Text schildert eine ganz bestimmte Situation. Jesus sagt nicht, es ist immer besser, da zu sitzen und zuzuhören. Es ist immer schlecht, für jemanden oder etwas zu sorgen und sich Mühe zu machen. Wenn das so wäre, dann wären Reden Jesu wie die Bergpredigt, in der es durchaus darum geht, etwas zu tun. Wie die Aufforderung, einander zu lieben, in Johannes 13, oder seine berühmte Rede in Matthäus 25, in der es zum Kriterium der Zugehörigkeit zu ihm macht, dass man den Hungrigen zu essen gibt, den Durstigen zu trinken, um nur das zu nennen, was hier bei Martha geschah, wären all diese Reden Jesu fehl am Platz. Es wäre falsch, aus diesem Text zu schließen, es wäre besser, sozusagen von einer spirituellen Erfahrung zur nächsten zu reisen, als die Liebe Gottes durch Taten in die Welt hineinzubringen. Aber dieses Ereignis zeigt, dass es Zeiten gibt, in denen wir Jesus besonders nahe sein können und dass wir diese Zeiten auch nutzen sollten. Einst tut Not, sagt Jesus, oder einst braucht man. Und dafür hat sich Maria hier entschieden. Sie hat sich einfach mal hingesetzt und Jesus zugehört. Jesus stellt fest, dass Maria etwas erhält, was man ihr nicht mehr nehmen kann. Entweder Jesus bekochen oder ihm zuhören. Da geht es scheinbar wirklich um eine Wahl. Maria und Martha bilden zwei verschiedene Modelle des Umgangs mit Jesus ab. Wenn er zu Besuch kommt, dann gab es die Möglichkeit, entweder Essen machen oder seinen Worten lauschen. Oder vielleicht etwas persönlicher formuliert, wir können entweder Jesus dienen oder wir können zulassen, dass Jesus uns einmal dient. Diese Entscheidung treffen wir mindestens an jedem Sonntagmorgen. Beide Möglichkeiten stecken in dem Wort Gottesdienst. Gottesdienst, das ist ein spezielles deutsches Wort. In anderen Sprachen klingt das ganz anders. Im Englischen Worship Service. Schlecht übersetzt könnte man es sagen, Anbetungsdienst. In den meisten Wörterbüchern wird dann einfach Gottesdienst in Deutsch stehen. Oder im Französischen Kult, Verehrung. Die Niederländer sagen Kerktijd oder Kerkdienst, Kirchenzeit oder Kirchendienst, finde ich lustig. Es wird aber auch mit Anbetung übersetzt, habe ich gelesen. Da kann man nun vieles zu sagen, zu diesen Begriffen, die es in den verschiedenen Sprachen gibt, aber vielleicht ist es besser, einmal in das Neue Testament hineinzuschauen. Und da lese ich einmal aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes. Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus dort, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Im griechischen Text steht hier ein Wort, das in unsere deutsche Sprache auch den Eingang gefunden hat, das Wort Liturgia. Wir kennen das Wort Liturgie. Das wird hier mit Gottesdienst übersetzt. Martin Luther, der ja unsere deutsche Sprache maßgeblich mitgeprägt hat, hat dieses griechische Wort hier, ich betone es jetzt anders, als Gottesdienst übersetzt. Zwei Worte. In seiner Übersetzung kam noch zum Ausdruck, dass der Gottesdienst für den Menschen zuerst Dienst Gottes am Menschen bedeutet. Also zuerst einmal Geschenk und Gnade durch Gott selbst. Entweder kommen wir hin, um Gott zu dienen, damit er das schön findet, dass wir da sind, um ihm zu dienen mit unseren Worten, mit unserem Lobpreis, mit unseren Gebeten, was ja auch richtig ist. Oder wir verstehen Gottesdienst zuallererst als den Dienst, den wir Gott an uns vollziehen lassen. Wir kommen zum Gottesdienst, damit Gott an uns handelt, damit er sich uns ungestört von unserem Alltag zuwenden kann, damit wir uns an seiner Gegenwart erfreuen, die uns gut tut. Er verändert unser Denken, hat Paulus im Römerbrief geschrieben. Das hat auch eine Menge mit Martha zu tun. Denn wer anders denkt, der handelt auch anders. Am Anfang auf der Begrüßungsfolie gab es ein Bild zu sehen. Das ist ein Bild der Fußwaschung Jesu. Kurz bevor Jesus verhaftet und dann gekreuzigt wurde. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Sklavenarbeit. Er diente. Als sich Petrus dagegen wehrte, sagte Jesus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Hier wird deutlich, wer sich nicht von Gott dienen lässt, der verliert das Beste. Gott will dir dienen. Zum Beispiel wird das ganz deutlich beim Abendmahl, das wir heute auch miteinander feiern werden. Wir dienen Gott nicht, und das ist wahrscheinlich jedem klar, indem wir das Brot essen und den Traubensaft trinken, sondern er dient uns. Er spricht uns Vergebung zu. Dienst an Gott und Gottes Dienst an uns. Gott will uns beschenken. Maria hat sich entschieden. Sie will sich von Jesus dienen lassen. Und genau das ist es, was hier offensichtlich zählt. Sie hat begriffen, Glaube ist eine Vertrauensbeziehung, ein sich verlassen auf Jesus. Glaube heißt, ich höre auf ihn, auch damit ich dann tun kann, was er möchte. Ich nehme mir auch Zeit, mich von ihm beschenken zu lassen. Ja, ich glaube, Jesus will Menschen wie Martha, die anpassen können, die sich nicht scheren um das, was andere denken könnten, die sich wirklich kümmern. Nur, wenn sie immer nur im Blick haben, was auch noch getan werden müsste, wie man es noch besser hinbekommen kann, wenn immer nur das Allerbeste angeboten werden soll und die Zeit der Begegnung, des Miteinanders, des Gesprächs, des Hörens, wenn das nicht auch zu unserem Alltag gehört, dann ist auch irgendwann die Kraft zu Ende. Denn Gott hat uns nicht nur geschaffen, um herumzuwuseln, sondern auch, um da zu sitzen und auf ihn zu hören. Kraft zum Leben, das haben die, die auch mal weniger perfekt sein können. Die sich nicht ständig selber unter Druck setzen und immer die Besten sein wollen. Die, die nicht voller Ehrgeiz sind und dabei sich selbst und andere vernachlässigen, nicht auf andere eingehen und nicht merken, was die anderen wirklich wollen und brauchen. Kraft zum Leben bekommen die, die in aller guten Aktivität sich auch einmal Zeit nehmen für Jesus und sich, die Lernende bleiben. Jesus hat einmal nachzulesen im 18. Kapitel des, das lese ich dann nur, des Matthäus-Evangeliums gesagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Im Zusammenhang dieses Satzes spricht Jesus übrigens ganz konkret vom Gebet. Und jetzt sagst du vielleicht, beten kann ich auch alleine. Ja, Jesus spricht auch vom Gebet im stillen Kämmerlein. Aber er sagt auch im Satz vor dem, den ich gerade gelesen habe, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Offensichtlich ist Jesus der Meinung, dass Christsein nicht dauerhaft allein geht. Gott dient uns in der Gemeinschaft. Gottes Erfahrung, Gottes Erkenntnis, das gewinnen wir da, wo wir zusammenkommen. Im Gottesdienst, im Hauskreis, beim gemeinsamen Gebet. Jesus hat mehr für uns als die Beziehung zu ihm. Und diese Gemeinschaft mit uns ist ihm wichtiger als alles andere. Darum ist das Zusammenkommen, die Versammlung der Christen, keine leidige Pflicht, die wir zähneknirschend erfüllen müssen. Sie kann es dann werden, wenn wir nicht mehr wahrnehmen, dass Gott uns beschenken will. Wenn wir uns verschließen gegenüber dem Reden Gottes, der Begegnung mit Gott, der Begegnung mit den anderen, die wie du Gottes Ebenbild sind. Wenn Jesus sagt, eins aber tut Not, dann sehen, ich habe das nachgeschaut, viele Ausleger darin auch die Aussage, mach doch weniger. Kein Sieben-Gänge-Menü. Ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Dort werde ich sterben. Mir geht's nicht drum, dass ich hier ein super Essen bekomme, sondern ich will mit euch zusammen sein. Ich möchte, dass wir reden. Martha, leg deinen Perfektionismus ab. Das brauche ich jetzt nicht. Jetzt, in diesem Moment meines und deines Lebens. Gott will dir dienen. Er möchte dir begegnen. Er wünscht sich, dass du nicht nur ihm dienst, so wichtig das ist, sondern er möchte, dass du dich einfach einmal hinsetzt und dir von ihm dienen lässt. Nimm Gottes Angebot, dir zu dienen, an. Öffne dich für ihn und lass dich von ihm beschenken. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein, ich möchte dann noch mit uns beten. Herr, das ist so gut zu wissen, du bist da, du bist in unserer Mitte. Du möchtest zu uns reden, du möchtest uns beschenken in diesem Gottesdienst. Du willst uns begegnen, wenn wir dich innerlich vor Augen haben und dich loben. Du willst uns zusagen, dass du uns annimmst, vergibst und neues Leben schenkst in den Zeichen des Abendmahls. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für deine Liebe zu uns, für dein Reden zu uns. Amen.